Wir machen weiter mit der Zeit von 94 bis 2000, die in verschiedener Hinsicht ja eine Umbruchszeit ist. Medientechnisch habe ich mich ja dazu geäußert, insbesondere die Erstarkung des Internets, wie wir es heute kennen, also die Popularisierung und Kommerzialisierung, beginnt, ausgelöst oder begleitet von den Fantasien, die sich insbesondere in vielen Kulturprodukten zeigen, die sich mit der Virtualität und der Angst des Verlustes der Realität beschäftigen und dann eigentlich erst gegen Ende der 90er Jahre auch die Kommerzialisierung durch Firmen, die die Normalität einziehen lassen, die wir dann heute kennen. Die Stärkung des PCs als Plattform, weil durch DirectX es jetzt möglich war, die Grafik- und Soundkarten und die ganzen Multimedia Möglichkeiten direkt unter Umgehung des Betriebssystems anzusprechen, wodurch eigentlich erst ab DirectX der PC als Spieleplattform ernst zu nehmen war. Es gab, habe ich Ihnen ja schon in den letzten Vorlesungen gezeigt, durchaus einige innovative Titel auf dem PC, aber häufig waren es dann doch Portierungen von Homecomputern in niederer Grafik, als das noch ein Computer lieferte. Und dann, da hatten wir letztes Mal aufgehört, durch die Grafikkarten, die sich jetzt als eigenständige Computer begreifen, mit eigenständigen Rechnerkernen und dann auch die direkt DirectX dann können oder OpenGL, also diese spezielle Sprache direkt umsetzen, unter Umgehung des Prozessors in dem Fall, ganz neue Bildwelten möglich sind, weil sie es jetzt wirklich mit einer Rechnerfarm zu tun haben. Also sie haben ja inzwischen zum Teil hunderte von Kernen auf so einer Grafikkarte, die nichts anderes machen, als Polygone zu shadern. Die können auch andere Sachen, aber es wird meistens dann dafür nicht genutzt, sodass sie es wirklich mit einer Renderfarm zu tun haben, die parallel diese Bildwelten berechnen. Das führt uns dann zu den Computerspielen in dieser Zeit. Homecomputer endet. Es gibt noch auf dem Amiga 92 mit Dune 2, die nicht das erste, aber dann doch ein sehr wirkmächtiges Real-Time-Strategy-Game, was für die 90er Jahre typische Genres der RTS auslösen wird, weil sie alle wesentlichen Spielmechaniken, die sie dann später in Command & Conquer, aber auch in Warcraft und Starcraft finden, hier angelegt sind. Von der Minimap mit dem Fog of War zu den Einheiten, die sie platzieren können. Also sehr vieles davon wird dann einfach übernommen und halt mit einer anderen Narration übersetzt. Dune kommt ja aus dieser Frank Herbert Science Fiction, High Science Fiction Epos. Das wird sich dann einfach, dann geht's halt mit Orks und Menschen und Elfen oder mit Zergs, Protoss und Terranern oder mit Russen gegen Amerikaner. Das nimmt sich aber nichts, dass die Grundmechanik in den 90ern entwickelt wird und sich bis heute auch nur noch wenig weiterentwickelt. Was ein Problem ist, dass dieses Genre so ein bisschen zum Stillstand kommt oder sich dann halt einfach wegbewegt und in Richtung Multi-Online-Battle-Arenas, also LOL und Dota sind ja auch Real-Time-Strategy-Games in diesem Sinne, aber einfach weiterentwickeln kann. Und ansonsten enden die Homecomputer in den 90ern, also der Einfluss endet, es gibt immer noch Fans des Amigas bis heute, selbstverständlich, aber der Einfluss auf die Computerspielgeschichte endet, weil die Innovationen dann doch eher aus den PCs und den Konsolen kommen. Konsolen vierte Generation beginnt die Super Nintendo Entertainment System, haben wir ja schon letztes Mal gesehen, die entwickelt aber in dieser Zeit, also diese Herausforderung der 3D-Grafik, wir hatten ja da schon so ein paar Beispiele gesehen, Flat Shading, alles sehr rudimentär, ist jetzt aber möglich auf den Arcades, also Sega, so Virtual Fighter gibt es ja raus und auch in den Rennspielen erscheint es. Experimente, das geht zurück bis in die frühen 80er, aber jetzt allmählich kommt so die technischen Möglichkeiten, das umzusetzen. Und über den Mathematical Argonaut Rotation and I.O., kurz Mario-Chip von Nintendo, Super FX, sind jetzt Spiele möglich wie Star Fox, in denen, naja, nicht echte, aber zumindest 3D-Welten gerendert werden können, die man aus den Homecomputern dann auch schon kannte, aber viel schneller und dann doch eindringlicher. Und mit Star Fox ist so eine Reihe, die wird ja, glaube ich, die wird demnächst verfilmt, aber es gibt auf jeden Fall ein neues Spiel daraus. Das ist eine so dieser Figuren, die bis heute auch überlebt haben. Das sind so Spiele und natürlich die Super Mario-Reihe geht dann weiter mit Yoshi's Island, so ein Spin-off, dass Yoshi jetzt sein eigenes Spiel bekommt. Also dass diese Ausweitung des Nintendo-Universums stattfindet. Das ist die vierte Generation, aber die ist in der Zeit, die ich jetzt anschaue, so 95 bis 2000, ist auch nicht mehr so wichtig, weil natürlich jetzt demnächst die fünfte Generation rauskommen wird, also die PlayStation und so. deswegen gibt es da gar nicht so viele Folien. Die Arcade hat nochmal ihre Blüte in der Zeit. Die Arcade lebt einerseits von den besseren grafischen Möglichkeiten. Hier sehen Sie ja nochmal Virtual Racer, Virtual Fighter, also diese 3D-Welten. Virtual Cop wird das dann 94 weiterführen und in die Richtung Interactive Movie gehen. Also so ein typischer Actionfilm, Rail-Shooter, sie fahren da durch diese Landschaften durch und müssen immer die Bösen abschießen und auf die anderen müssen sie dann beschützen, also so diese Polizeimission, aber mit so einer Lightgun. Auch die gibt es seit den 80er Jahren, auch die sorgt jetzt, was wir jetzt neu haben, durch 3D-Welten. Also es gab Rail-Shooter, aber das waren meistens 2D-Shooter, wo dann irgendwas auf dem Bild so Moorhuhn-mäßig, da taucht was auf und sie müssen das irgendwie abschießen. Jetzt mit Virtual Cop ist es in eine 3D-Welt übernommen, aber nicht, und das gab es vorher, Interactive Movie, das gab es, wo sie dann auf irgendwelche Figuren schießen, habe ich Ihnen ja, glaube ich, auch gezeigt, genau, diesen Mad Dog McCree und so. Das brauchen Sie hier nicht mehr, sondern hier gehen Sie dann in die 3D-Welten rein, habe ich aber auch in der Vorlesung, ich erinnere mich dran. Genau, deswegen haben wir die Vorlesung ja ausgegliedert, dass ich hier nicht so viel dazu sagen muss. House of the Dead als Zombie-Rail-Shooter, das ist in Deutschland natürlich alles verboten, beschlagnahmt und für Erwachsene nicht auszuhalten, dieser Realitätsgrad, und außerdem werden sie zum Killer und Amokläufer ausgebildet. Also das geht überhaupt nicht, aber in dem Rest der Welt ist es dann doch ein sehr erfolgreicher Titel. Die Alternative zu Arcades neben den Rail-Shootern sind dann, also die dort besonders gut laufen, weil sie eben diese dispositiven Merkmale der Arcade ausnutzen, hier Rennsitze oder eben Lightguns. Wer kauft sich eine Lightgun für ein Spiel? Da geht man halt mal in die Arcade. Und Sega Rally Championship arbeitet jetzt auch auf diesem 3D. Also sie arbeiten noch mit Sprites, aber es fängt an, dass man die ersten Elemente dann doch polygonbasiert berechnet. Um die Rennspiele brauchen immer 3D, um die Rennspiele realistischer darzustellen. 95 Sega Rally Championship. 98 Dance Dance Revolution als wiederum nicht Begründer, aber dann doch Popularisierer und Durchsetzer der Tanz- und Bewegungsspiele, also der Performance-Games, die auch anfangs nur in der Arcade denkbar sind, weil Arcade ja seit den 70er Jahren für jedes Spiel ein eigenes Interface bauen kann. Also man muss eben nicht auf die standardisierten Interfaces setzen, wie das die Konsolen machen. Ein Controller muss für alle Spiele klappen, sondern zur Not bauen sie sich halt ihr eigenes Interface, sodass man gerade im Bereich Hardware und Performance experimentieren kann. Weil das Geld da ist, und wenn es ein gutes Spiel ist, dann wird es als Spiel zusammen mit dem Interface verkauft, vermietet und in den Arcades gestellt. Es ist auch kein Zufall, dass Dance Dance Revolution erst in der Arcade auftaucht und dann als erfolgreich eingestuft sofort dann auch den Weg zu den Konsolen findet, indem man sagt, hey, wir brauchen ja nicht so ein Podest da unten, dann nehme ich einfach eine Matte mit so Drucksensoren und die wird über ein Kabel angeschlossen und ist dann wie ein Controller. Also dann ist das halt das D-Pad, gehe ich nach oben, unten, links, rechts, und ob der User jetzt auf das D-Pad drückt oder mit seinem Fuß auf einen dieser Sensoren, ist eigentlich egal, dem Spiel ist es auch egal. Und so kommt es dann, dass Dance Dance Revolution eigentlich bekannter wird über die Konsolen, aber den Ursprung in den Arcades hat. Und hier sind diese Konsolen der fünften Generation, das sind jetzt 32-Bit, also die haben Wortlängen von 32-Bit, die sie verarbeiten können, was wiederum bedeutet höhere Auflösung, mehr Farben, mehr Speicher, den sie adressieren können, weil die Adressgröße halt größer wird. Insgesamt wird ja die Hardware sowieso billiger, die Halbleiterindustrie verdoppelt weiterhin ihre Transistoren pro Chip alle 18 Monate, wie das Moores Gesetz seit den 60er Jahren vorhergesagt hat. Und das führt dann auch alle 5 Jahre dazu, dass, naja, nach 5 Jahren haben sie dann ihre Transistorleistung ver-4- bis ver-8-facht. Also nach 5 bis 6 Jahren. Sodass es dann auch Zeit wird, dass man die inzwischen übernächste Generation der Chips in neue Konsolen baut. Und jetzt kommt hier raus die Sega Saturn 94, die PlayStation 94 und Nintendo 64 von 96, die mit der 64 schon andeuten wollen, dass sie eigentlich schon auf der 64-Bit-Architektur der 6. Generation sind, es aber halt nur so zur Hälfte umgesetzt haben. Deswegen werden sie dann doch der 5. Generation zugeschlagen. Es gibt andere Konsolen noch auf dem Markt, also die Panasonic 3DO zum Beispiel, die auch in diese Generation fällt. Der Markt ist noch nicht konsolidiert. Es gibt noch ein paar Player, die meinen, sie können mitmischen. Und mit, sehen Sie ja hier mit den entsprechenden Interfaces und dann auch so eben einer Lightgun und verschiedenen anderen Spielereien. Problematisch halt mit wenigen interessanten Titeln auf den Markt gehen. Eine interessante Reihe, die dort entsteht, ist Need for Speed als Rennspiel von Electronic Arts, die das dann aber, als die 3DO eingestellt wurde, halt die Franchise übernehmen. Nur die ist intermedial ganz interessant, weil es entsprechend viel, es gibt ja, glaube ich, 6 Filme Need for Speed und entsprechend viele Computerspiele. Also wie man versucht, aus dem Rennspiel auch noch eine Narration abzugewinnen und das in dem Spiel und in dem Film dann unterzubringen. Das ist aber das Einzige, was von der 3DO irgendwie historisch geblieben ist. Sega Saturn, Sega ist noch gut dabei und versucht sich auch weiterhin gegen Nintendo zu behaupten. Hat dann den Virtua Fighter, also Sega ist sehr präsent in den Arcades und hat deswegen auch die entsprechenden Lizenzen und kann sie auf ihre Konsolen transportieren, sodass es 94 dann auch einen Virtua Fighter 2 gibt. Und hier merkt man schon, dass der Unterschied dieser Darstellung zu der Arcade-Darstellung gar nicht mehr so groß ist. Ab der 5. Generation, hatte ich ihn ja schon öfter mal erwähnt, bricht diese Schwelle. Die Arcade hat zwar immer noch spezialisierte Chips und spezialisierte Interfaces, aber im Consumer-Bereich sind diese Chips jetzt inzwischen auch zugänglich, weil man keine besondere Forschung und Entwicklung mehr benötigt, sodass auf einer Saturn und dann auch auf der PlayStation der Unterschied zur Arcade sich noch, er ist noch sichtbar, aber er verschwindet. Was sofort sich im Kundenverhalten niederschlägt, zu sagen, Moment mal, da muss ich ja gar nicht mehr in die Arcade gehen, jetzt habe ich es ja im Wohnzimmer, dann lade ich meine Kumpels dort ein und es wird alles viel lustiger, sodass die Arcade ab dieser Zeit dann auch zu Ende geht. Also es gibt es immer noch, aber eigentlich den großen Niedergang erlebt. Panzer Dragoon ist noch eine interessante, so eine Rail-Shooter-Reihe, weil sie mit Zusammenarbeit mit französischen Künstlern entsteht und so eine, wenn man es weiß, so eine typisch französische Ästhetik dann auch aufbaut, was so den French Touch dann angeht. Also was so die Kreaturen, die Narration, aber dann vor allem auch die audiovisuelle Darstellung angeht. Und dann kommt Sony's PlayStation. Interessanterweise hat Sony von Nintendo den Auftrag bekommen, für die nächste Nintendo, also was dann die N64 wird, ein CD-ROM-Laufwerk zu integrieren. Sony hatte mit Spielen überhaupt nichts am Hut. Dann haben sie das also gemacht, weil es eine japanische Firma und haben ihre PlayStation, also Codename PlayStation gebaut. Und am Ende, als sie fertig waren mit der Entwicklung, sagten Nintendo, oh, wir haben uns jetzt doch entschieden, wir gehen nicht zu dem, wir arbeiten mit Philips zusammen. Also nicht mehr mit Sony, die hatten ja im CD-Markt irgendwie die Nase mit vorn. Und dann sagt Sony, jetzt haben wir hier 2 Jahre Forschung und Entwicklung reingesteckt und jetzt kündigt Nintendo den Vertrag oder übernimmt das nicht, was machen wir jetzt? Und dann sagte der Chef, wir ärgern jetzt Nintendo, wir geben unsere eigene Konsole raus. So sind die dazu gekommen. Es war mehr so eine Rache, dass Nintendo so vertragsbrüchig ja nicht, aber so untreu geworden ist. Und Sony gemerkt hat, was sie da erzeugt haben, das war eigentlich ganz schön gut. Also ihr Produkt war eigentlich gar nicht so schlecht im Vergleich zu den anderen Sachen. Dann wurde dann auch weitergearbeitet und 94 erschien dann halt die PlayStation. Während, ich glaube, diese CD-ROM war für die SNES gedacht, aber irgendwie Nintendo war aus Gründen, die nicht mehr nachvollziehbar sind, damit nicht zufrieden. Und die PlayStation hat, und da hat Sony einfach gleich das richtig gemacht, eine Menge guter Titel mit rausgebracht. Also sie haben eine Menge Publisher und Entwicklerstudios auf ihre Seite gezogen. Ist so eine Strategie, die sie bis heute fahren. Heute umwerben sie strategisch hilfreich die Indie-Szene. Oder haben es zumindest auch in dem entscheidenden Jahr des Release der PS4 dann gemacht, so dass man als Spieler weiß, da kommen interessante Titel. Also es ist nicht immer nur das Gleiche und nochmal ein neues Mario, ist zwar alles schön und gut, aber man kriegt auch neue Innovationen, kriegt man. Und das spricht vor allem eben das Nintendo-Publikum, das will natürlich weiterhin seine Zeldas und Marios, aber erwachsenere Spieler, die sagen, okay, ich habe meine Dosis Mario gehabt, jetzt will ich auch mal was anderes erleben. Und die hatten dann die Wahl zwischen Sega als Alternative, die aber eigentlich sich so in Konkurrenz zu der Nintendo-Welt oder Adaption von Arcade-Spielen verstanden und so die innovativen Konsolenspiele jetzt noch gar nicht so im Blick hatte. Und Sony, die hatten ja nichts an Franchises, was sie nutzen können. Die mussten innovativ arbeiten und bringen dann eben so Spiele wie Tomb Raider, was für sie entwickelt wird von Core und dann später Eidos, mit der Ikone der 90er, Lara Croft, also der Computerspiel-Ikone der 90er, die vielleicht auch gar nicht schlecht in den 80ern ist, also Mario und Anfang der 90er dann noch Sonic, also die aus dieser Kinderwelt kommen. Und jetzt kommt das Publikum, wird eben auch älter, die sind in den 80ern mit Spielen groß geworden und erwarten auch andere Spiele. Und jetzt kommt diese hypersexualisierte Lara Croft. Und also wenn man die Diskussion, wenn Sie die mal anschauen, man sieht sie ja selten irgendwie im Vollprofil von Tomb Raider 1, da wurde ja viel über ihren Körperbau gesagt, es sind ja dann noch irgendwie 260 Polygone. Also es ist, wie aus heutiger Sicht, ist die Aufregung nur noch schwer nachzuvollziehen. Heute kann man Frauenbilder in Computerspielen ganz anders darstellen, wird ja auch gemacht, aber die Diskussion entbrennt. Wie ist das eigentlich, dass man so deutlich jetzt eine Frau spielt? Das war schon ein Novum, die einerseits hypersexualisiert wird, also alle Geschlechtsmerkmale deutlich übertrieben, auf der anderen Seite sie aber nicht so ein Objekt ist, weil sie ja einer, also sowohl der Avatar des Spielers, und dann auch einfach eine unglaublich starke Figur ist, also die eine tolle Biografie bekommt und die etwas souverän da diese ganzen Situationen bewältigt, so dass sie einerseits kritisiert wurde als Objektifizierung, Sexualisierung von Frauenkörpern, andererseits aber auch gelobt wurde, auch aus der feministischen Szene, endlich mal eine starke Frau im Computerspiel. Die muss nicht immer nur gerettet werden, nicht immer so eine Zelda oder so eine Pauline und dann eine Peach, die immer Hilfe schreit und hofft, dass sie da rausgeholt wird, sondern die es ganz egal ist, wer ihr da gegenübersteht, die haut einfach alles weg. Also eine Actionheldin. Kannte man aus Alien, aus dem Film, also es gab durchaus im Kino Vorbilder für starke Frauenfiguren, aber im Vergleich zu den ganzen Actionfilmen der 80er, die ja dann doch eher von Männern geprägt waren, war es Novum und die Sexualisierung sorgte dann dafür, dass es durchaus auch also eine Menge Spielerfantasien gab, über 260 Polygone, über den Nude-Patch. Gibt es irgendeinen tollen Patch, dass Lara Croft nackt durch den Level turnt? Und das, glaube, das Gerücht hält sich bis heute, dass es solche Patches gibt, egal für welche Version, und sich dann so Spielerfantasien da ausleben können. Ein anderes Genre, was auch auf der PlayStation beginnt, ist Resident Evil, also das Subgenre der Survival-Horror-Spiele. Auch da hatte ich Ihnen letzte Woche schon Alone in the Dark vorgestellt, und wenn Sie so wollen, ist Pac-Man auch schon so ein Survival-Horror-Spiel. Also was gerade dann durch, wie hieß das Spiel, ja, es gibt so eine 3D-Variante von Pac-Man, so eine ganz frühe, die wirklich so das Horror, also sie gehen um die Kurve und ständig kann ihnen so ein Geist entgegenkommen und sie können sich ja nicht wehren. Also insofern, also Survival-Horror als Spiel, sie haben wenig Ressourcen und müssen da irgendwie durchkommen, ist jetzt keine Erfindung der 90er, aber durch Resident Evil wird es dann halt dann auch prototypisch hervorgebracht, wird aber, glaube ich, haben wir in den Action-Adventure-Vorlesungen entsprechend erwähnt. Final Fantasy 7, also das jetzt gerade neu aufgelegte, ist so das Spiel, endlich weinen Spieler mal am Spielende oder in, so bei einer wichtigen Spielszene von Square 97, ist ein Meilenstein in der Rollenspielgeschichte, weil hier die Narration, hier entdecken Computerspiele, wie sie emotionale Reaktionen bei Spielern hervorbringen, indem sie irgendwie eine Figur aufbauen, die sie dann an einer strategischen Stelle einfach umbringen. Wo man denkt, das darf nicht sein, die gerade nicht die und so. Das wird hier in Final Fantasy VII exerziert. Gran Turismo als Rennspielreihe, die bis heute ja so dem der Forza-Reihe von Microsoft steht, beginnt 97 so als so halbrealistisches Rennspiel, so zwischen Kart und Simulation angesiedelt. Silent Hill als Horror-Action-Adventure, also eigentlich auch so eine Form von Survival-Horror-Spiel mit einer sehr dichten Atmosphäre und gerade Silent Hill 2 dann bis heute gefeiert als so ein narrativer Höhepunkt in der Computerspielgeschichte, weil sie es schaffen, Atmosphäre und Narration eng miteinander zu verbinden und das Gameplay glaubwürdig dran zu hängen. Es gibt ganze Bücher über Silent Hill, die Reihe, was die, wie die Kultur historisch einzuordnen ist, das Spielerlebnis, das Spielkörpererlebnis, das kann man dort alles wiederfinden. Oddworld ist heute nicht mehr so bekannt, von 97 ist eines der intensivsten narrativen Plattformer. Also das hat eine interessante Narration von so einer Gesellschaft, die irgendwie andere unterdrückt, als Sklave hält und zur Not zu Fischfutter verarbeitet und dem Ausbruch eines dieser, eben diesem Ape, der da raus will. Und die es aber schafft, ihre Geschichte nicht nur über die Narration zu erzählen, sondern sehr stark auch über das Gameplay. Also über die Hindernisse, die dann im Weg stehen, über das, was sie machen können, über die Ermächtigung, die ihnen das Spiel ermöglicht und so weiter. Ist eines der besten Plattformer bis heute, weil sehr viele Fortschritte, die dort in dem Genre gemacht wurden, dann wieder in Vergessenheit geraten sind. Aber interessanterweise das Spiel selber, vielleicht hat keine Franchise hervorgebracht, die sich hält und auch der Hauptcharakter ist jetzt auch nicht so ein sympathischer Kerl wie Mario oder Sonic, ist aber als also für Interessenten der Plattform-Subgenres einer der wichtigeren Meilensteine der 90er. So, und dann Metal Gear Solid 98 bringt dann noch die Stealth Games als Subgenre der Action-Adventures hervor, zusammen mit Tenchu, Dark Assassin und Thief Dark Project, alle im gleichen Jahr. Interessanterweise war die Zeit wohl reif dafür und Thief ist eher ein PC-Spiel und Metal Gear Solid ist so als, es gab ja dieses Metal Gear, gab es ja schon in den 80er Jahren und jetzt diese Solid 3 transportiert es in 3D und das sind all diese Spiele, also ja, Ape ist so 2,5D, Metal Gear Solid ist auch so ein 3D-Spiel und Sie sehen es an den reduzierten Polygonen, so sieht es halt aus in den 90ern. Sie haben einfache Texturen, auch die Spielfigur hat da zwar so einen muskulösen Oberkörper, aber man sieht halt, dass es ein gemalter Anzug ist, also es sieht schon ein bisschen albern aus. Diese ganzen Muskelpartien, es gibt kein Normal Mapping und auch kein Tessellation, so dass man wirklich so das Relief dann auch von der Seite sieht. Der hat halt seine 4 oder 6 Polygone im Oberarm und dann malt man dann auch solche Bizeps drauf. Aber so betrachtet man das Spiel, also wird es nur betrachtet, so wird es aber nicht gespielt. Was halt sehr gut funktioniert, ist die Spielmechanik und dieses Erfrischen, das ist kein Shooter, denn in der offenen Konfrontation, da verlieren sie, sondern sie müssen halt taktisch vorgehen. Interessant auch die Genrebezeichnung, Tactical Espionage Action, habe ich ja in der Genrevorlesung erwähnt. Es war nicht klar, was es ist als Spielgenre. Es gab Stealth Games als Genrebezeichnung noch nicht und man versuchte sich einfach an einem neuen Begriff, der bis heute auch diese Metal Gear Solid Reihe oder diese Metal Gear Reihe begleitet. Parallel dazu Nintendo N64 waren so ein bisschen überrascht von dem Erfolg der PlayStation. Und wussten, also die, ich glaube, sie ahnten damals schon, was sie dafür so eigentlich hervorgebracht haben, so ganz Godzilla-mäßig, indem sie Sony verärgerten und dass Sony jetzt plötzlich seine eigene Spielkonsole rausbringt, die sehr erfolgreich ist. Nintendo dauert eine Zeit und sie verabschieden sich von dem CD-Laufwerk. Also sie machen keine CDs, die sind kopierbar und alles irgendwie passt nicht und arbeiten weiter mit den Cartridges auf der N64. Vorteil ist, das kann man nicht so einfach kopieren. Die PlayStation lebte von den Raubkopieren. Als man dann plötzlich CD-ROMs brennen konnte, dann war die PlayStation ganz das allererste betroffen, was aber auch zu ihrer Verbreitung beitrug. So wie in den 80er Jahren auch die Homecomputer-Szene ja im Wesentlichen über die Schulhöfe stattfand, weil man dort Disketten handelte, so konnte man das in den 90ern mit PlayStation-CDs machen. Und Nintendo konnte das nicht. Also das ging nicht. Man konnte Cartridges kopieren, das war unglaublich viel aufwendiger. Es gab halt auch nicht so standardisierte Kopierstationen, sodass Nintendo bis heute dann auch die Preise hochhält. Also so eine, ich habe mal geguckt, auch sogar derzeit kostet es auch gebraucht, kosten solche Spiele noch 40 Euro. Also gerade die SNES-Spiele, weil sie jetzt wieder Sammlerwert haben. Aber Nintendo-Spiele sind ja irgendwie inflationsunabhängig, immer irgendwie gleichpreisig, weil die wissen, es kann eh keiner kopieren. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen. Und die Leute, die das kaufen, sind dann auch an diese Plattform gebunden. Revolutionär in der Zeit war das Interface mit diesem Analog-Stick und Mario, nicht Mario Kart, aber Super Mario, wie hieß es? Das berühmte Mario 64. Also einfach dieses 3D-Spiel hatte ich ja in der 3D-Vorlesung, hatte ich das ja schon mal erwähnt, die jetzt plötzlich Z-Buffering einführen und komplexe 3D-Welten, also beliebig komplexe 3D-Welten darstellen kann, durch einen Algorithmus, der aus den 80ern bekannt war, das wird hier implementiert. Nintendo gelingt es schon, also hier Super Mario 64, das ist ja 3D Camera Control, also das ist so ein Meilenstein, nicht nur der Mario-Reihe, sondern überhaupt, da kann man sagen, beginnt die 3D-Spielwelt. Also Computergrafiker in der Informatik, der hat mir das gesagt, also 3D heißt Z-Buffering und das fängt hier an. Mario Kart 64 setzt die Mario Kart-Reihe fort und inzwischen sind wir in der 8. Iteration auf der Wii U als so ein Partyspiel, was als Rennspiel, also das Kart-Rennspiel, eigentlich definiert es die Kart-Rennspiele und alle anderen müssen sich immer an diesem Vorbild messen lassen. GoldenEye 007 ist 97 die undenkbare Portierung des Genres der Ego-Shooter auf Konsolen. Man dachte bis dahin, diese Dooms und Quakes und Unreals und so, das gehört alles auf die PCs, wegen Maus und Tastatur. Gerade die Maus, also zum genauen Zielen, das geht überhaupt einer Konsole gar nicht mit ihren clumsy Sticks. Es geht mit dem Analog-Stick geht's ganz gut und die ganze Mechanik ist darauf ausgelegt, dass sie nicht ganz so reaktionsschnell sein müssen wie bei einem PC. Und es funktioniert, es ist einfach ein gut funktionierender Shooter. Und das führt dann erstmal zu der Wahrnehmung, hey, Shooter gehen ja doch auf der Konsole, bis das denn mit Halo 2001 umkippt. Und inzwischen, klar ist, also jeder gute Shooter kommt natürlich auf einer Konsole raus und dann gibt's auch einen PC-Port und die streiten sich dann immer, was besser ist. Aber man dachte, lange Zeit auf Konsolen funktioniert das gar nicht. Was mit den Interfaces zusammenhängt, dass man eben durch diesen Stick einfach auch eine viel präzisere Kontrolle ermöglicht. Dann selbstverständlich das beste Spiel aller Zeiten. Also es gab mal, oder gibt es glaube ich ja immer noch von Metascore diese Auflistung und die haben glaube ich 98 Punkte. Also ob es das verdient, weiß ich nicht, aber zumindest ist es ein sehr gutes Action-Adventure, was narrativ läuft, die spielmechanisch ganz neue Elemente einbringt, die audiovisuelle Darstellung, also dieser 3D-Wald, alles ist auf der Höhe seiner Zeit. Das Spiel erlebt, also viele und wahrscheinlich von Ihnen auch einige, haben tolle Erinnerungen an dieses Spiel, weil es einfach ein rundes Spielerlebnis ist. Es spielt sich sehr gut, man nimmt eine interessante oder eine anrührende Geschichte mit und hat immer dieses Gefühl, das Spiel liegt einfach gut in der Hand. Legend of Zelda Ocarina of Time, so als vielleicht auch so der, na, es ist dann so dieses, da will jeder hin, der Gipfel dessen, was Computerspiele in der Zeit schaffen im Genre des Action-Adventures. Und was heute vielleicht so stilisiert wird, so dass man, wenn man es dann spielt, ist es nicht mehr ganz so gut in der Hand wie noch in den 90ern. Aber dieses Spielerlebnis, davon träumt jeder, dass die Spieler rausgehen und sagen, nochmal, oder das war das beste Spiel aller Zeiten. Und für viele ist es das aber auch bis heute. Dann entsteht mit Super Smash Bros. Das auch, das ist jetzt eher so kulturell in der Zeit, dass man anfängt, die verschiedenen Franchises, die man hat, zu mischen. Also dieses Remixing und Resampling, was man auch in Filmen dann sieht, aber auch in allen möglichen anderen Produktionen. Und durch die Möglichkeiten des Internets und der Verbreitung, der Popularisierung von Produktionswerkzeugen, dass jeder sowas wie Photoshop oder GIMP und entsprechende Software nutzen kann, entstehen Fanproduktionen, die sich nicht an den symbolischen Universen orientieren. Und die respektieren das einfach nicht. Und die sagen, na klar kann Mario gegen Link kämpfen. Das, so Fans, für Fans ist es überhaupt kein Problem, dass Star Wars und Star Trek zusammentreffen. Lizenzrechtlich unmöglich, fast undenkbar. Das gab's mal in den 80ern, so Comics Superman gegen Spider-Man, und das war ein riesen Vertragsaufwand, dass diese beiden Helden da in einen Comic auf. Wer gibt's raus? Darf einer verlieren? Wie muss die darstellen sein, dass es nicht aussieht, dass Superman besser sei als Spider-Man und so. Also all solche Probleme. Innerhalb eines Universums ging es. Mickey Mouse traf schon mal auf Donald Duck, aber Mickey Mouse würde niemals zu Fix und Foxy kommen. Also es war einfach nicht denkbar. So, und jetzt kommt hier Nintendo und hat aufgesammelt eine Menge Franchises und die mischen die jetzt erstmal. Sagen wir, was wäre denn, wenn da Pikachu auftaucht und gegen Mario kämpft? Das wollten Spieler schon lange wissen, wer jetzt eigentlich die besseren Skills hat. Und Nintendo bedient das mit Super Smash Bros. Inzwischen gibt es da schon mehr Varianten. Es gibt auch Fanfiction oder Fangames, in denen das alles mal ausprobiert wird. Aber es ist für so eine Firma gar nicht so einfach. Und Disney hat das bis, ach, wann haben die das gemacht? Jetzt eigentlich Infinity, dieses, wo sie dann diese Figuren setzen. Für Disney war das lange undenkbar, dass die verschiedenen Universen, sie haben ganz viele, dass sie die mischen. Also es gab ein Spiel, es gibt so ein Spiel, Kingdom Hearts, da wird das schon mal so ein bisschen gemacht, aber nicht in der Reihe, wie das Infinity macht. Und für viele Firmen war das eine klare, strikte Trennung, was Kinder sowieso immer mit ihren Spielzeugen machen. Also wenn, dann haben sie halt Mario-Spielzeug und Link, das würden sie sofort zusammenwerfen, so wie Lego. Lego-Universen haben sich immer gemischt, Playmobil-Universen haben sich immer gemischt. Aber symbolische Universen in Filmen und in Spielen war in den Marketingabteilungen irgendwie undenkbar, dass sich das dann so vermischt. Und Nintendo versucht mit Super Smash Bros. Eine interessante Reihe, die auch bis heute Bestand hat. Und die führt dann in dieses Remix, das Remixing-Konzept in die Computerspiele ein. Und mit sehr großem Erfolg. Nintendo hatte allerdings durch diese Mario Kart-Reihe, sie hatten ja schon Erfahrung damit, dass also auch manchmal Bowser mit Mario im gleichen Team fährt und so. Also sie hatten schon Erfahrung, aber nicht so eine Cross-Franchise. Die kamen halt alle aus diesem Mushroom Kingdom. Die spielen mal in Mario Party und dann kämpfen sie gegeneinander in Mario Land und fahren miteinander in Mario Kart. Da ging das aber, dass plötzlich, was macht denn Pikachu hier? Das ist eine ganz andere Welt. Ist schwer vorstellbar. Was wir noch haben ist, naja gut, also so ein paar spielästhetische Dinge. Die Sticky Covers im Third-Person-Shooter von Winback Covered Operations ist einfach heute nicht mehr vorstellbar, dass sie einen Third-Person-Shooter haben, wo sie sich nicht hinter irgendwelchen Wänden verstecken. Das braucht aber eine Zeit. Lara Croft stand noch im Feuer und in vielen anderen Shooter-Spielen war das auch so. Sie mussten, also verstecken war keine, sie konnten sich natürlich irgendwie verstecken, aber es war nicht vorgesehen als Dreieck, um irgendwie dich an die Wand zu schmiegen. Was dann später Gears of War zur Kernmechanik erhebt, wird 99 dann das Shooter-Genre auf immer verändern. Ein anderes, so das ist so eher im Mixed-Reality-Bereich, 96, das Tamagotchi von Bandai, so einem japanischen Spielzeughersteller, auch im Computerspielbereich aktiv, bringt Naja, so eine Frühform des Mixed Reality Games, dass sie mit dem Tamagotchi, ich glaube, Sie kennen das noch, weil es dann später nochmal aufgelegt würde, so ein Ei, was, wenn Sie dann auf Start drücken oder die Batterie reinlegen, schlüpft da so ein Vieh raus und darum müssen Sie sich kümmern. Also Sie müssen da regelmäßig irgendwelche Knöpfe drücken. Und das Interessante war aber die Persistenz. Sie können jetzt nicht sagen, okay, jetzt gehen wir aus, sondern das Tag und Nacht konnte das Sie irgendwie rumnerven. Und es gab, hat hohe, also große Augen, so hat hohe affektive Zuneigung ausgelöst bei vielen Spielern, die das Gefühl hatten, das ist mein Haustier, virtuelles Haustier. Die Diskussion war natürlich in der Zeit, ne, Verlust von Wirklichkeit, werden bald wir keine Hunde mehr brauchen, das ging alles durch die Presse damals, werden unsere Kinder keine echten Haustiere mehr kriegen, da werden die alle allergisch, weil sie ja nie, also es ging dadurch, es war ja kurz vor der 2000, da ging die Welt sowieso unter, vor der Jahrtausendwende, und das Tamagotchi war bestimmt ein Sargnagel zur Hölle, also, weil klar war, das ist der Untergang von der realen Welt. So, und das, und des Abendlandes. So, und das wurde mit dem Tamagotchi verhandelt, was dann aber, man, es gab wieder Tamagotchi-Sitter, die da sich drum kümmerten, wenn die Besitzer in Urlaub fahren, das wurde alles angezeigt. Und dann merkte man irgendwie, irgendwann verhungerten die Dinger und dann war auch Schluss und also diese Zuneigung war dann doch nicht so groß, wie man es befürchtet hatte und der Verkauf an Haustieren ging auch nicht zurück. Und letztlich ist es Teil der Computerspielgeschichte geworden. Ein anderes Dispositiv, was dann rauskam, Game oder was weiterentwickelt wird, ist Game by Color im Bereich der Portables, dass man jetzt hingeht und jetzt eben 10 Jahre nach dem ersten Game Boy auch Farbdisplays hat. Der Game Boy hat sich ja gegen alle Konkurrenten durchgesetzt, unter anderem deswegen, weil er kein Farbdisplay hat und deswegen eine viel längere Batterielebenszeit. Und jetzt inzwischen wird die Technik besser, die Displays werden weniger Strom verbraucht. Verbrauchen weniger Strom, der Game Boy Color setzt sich weiter durch und Nintendo übernimmt im Prinzip die komplette mobile Sektion. Also die mobilen Handhelds werden alle von Nintendo verkauft. Es gibt andere, aber die spielen vielleicht noch in Japan, so der Bandai Wonderswan oder so, aber in den anderen Absatzmärkten gibt es eigentlich nur tragbare Spielsysteme von Nintendo, die natürlich mit ihren Franchise-Leben wie Pokémon, Harvest Moon und dann auch so ein paar experimentellere Dinge wie Cats and Dogs, um einfach mal versuchen, andere Spielmechaniken unterzubringen, aber das funktioniert so halb. Sie sehen auch hier den Tamagotchi, nicht? Also auch diese Tiere haben Hunger, Energie, Affection. Man versucht diese Artificial Life-Metapher, die wir ja schon im Little Computer People gesehen hatten, auch so ein bisschen auf diese Konsolen zu übertragen. Die Persistenzschicht ist eine andere, weil sie diese den Game Boy einfach ausschalten können. Hier sehen Sie die Konkurrenzen, den Nomad, Portable Mega Drive, Neo Geo Pocket und Bandai Wonderswan, die allesamt also A, kommerziell nicht erfolgreich waren und B, dann auch keine innovativen Spiele hatten, weil sie im Wesentlichen nur ihre eigenen Franchise, also Sega versucht eben, sie können ja in den Nomad die Mega Drive Cartridges reinstecken, also es ist nur ein anderer Bildschirm, tragbarer Bildschirm. Und die anderen haben keine Marktmacht, um Entwickler zu überzeugen, exklusiv für ihre Konsole was zu schreiben, sodass sie eigentlich nur hoffen können, dass erfolgreiche Titel auf ihre Plattform portiert werden. Was 98 losgeht und erstmal so belächelt wird, wie so oft eine Innovation sind Handyspiele. Hier sehen Sie Snake, ist ein ganz altes Spiel aus den 70ern, aber das wurde halt von Nokia auf so ein, sie haben jetzt den Display, der wurde feiner aufgelöst. Es ist so die Qualität des Gameboys 10 Jahre zuvor. Was kann man darauf machen? Man kann Tetris spielen, Tetris geht immer. Tetris hat schon den Gameboy verkauft und Snake und so ganz einfache Spiele. Das fängt jetzt an, hier sehen Sie, das ist natürlich eine Emulation, also es sieht nicht ganz so aus wie im Original. Ich habe kein Bild von einem Original Snake auf dem Nokia. Wird dann aber mit den Generationen der Handys, und es ist schneller der Entwicklungszyklus als bei Konsolen, also Sie können jedes Jahr kriegen Sie 1 bis 2 neue Handy-Generationen mit besserem Display, mehr Speicher, dafür billiger, aber jetzt auch mit Sound und mehr Farben, wie das ja bis heute der Fall ist. Und es gibt dann so komplexere Spiele, die das Dispositiv Handy auch anders nutzen und eben nicht darauf setzen, dass Sie dieses Reaktionsspiel, was Sie von den Konsolen kennen, indem Sie die Tastatur als Interface nutzen, sondern hier haben Sie jetzt plötzlich ein Wirtschaftssimulationsspiel, was man mit den Tasten auch gut machen kann, weil Sie auch Zahlen eintippen können. Und es ist etwas ruhiger, Sie müssen nicht schnell sein, aber Sie müssen halt an Ihrem Imperium bauen, dem Ice Cream Baron. Und solche Spiele entstehen in der Zeit. Es gibt noch ein paar andere, die kommen aber dann eigentlich erst um die Jahrtausendwende, dass mit Java auf Handys die das einfach als Dispositiv sich durchsetzt. Auf dem PC, hatte ich ja schon erwähnt, haben wir jetzt nicht nur die CD-ROM, sondern auch das DVD-ROM-Laufwerk mit Riven als Sequel zu Myst, eines der ersten, ich glaube sogar das erste Spiel, was DVD-ROM benutzt, weil Myst so ein, also Myst war so ein unglaublicher Erfolg als Spiel. Das hat also alle Rekorde bis dahin gebrochen, war das erfolgreichste Spiel aller Zeiten, bis The Sims rauskam. Als Adventure-Spiel wurde ja, glaube ich, auch in der Adventure-Vorlesung mal erwähnt. Und weil es so erfolgreich war, konnte man mit Riven, man wusste, Riven wollen ganz viele Menschen haben, die Myst mochten. Die sind auch bereit, dazu investieren und sich vielleicht einen neuen Computer zu kaufen oder zumindest ein DVD-ROM-Laufwerk, also ein System-Seller. Davon ging man aus und es funktionierte auch ganz gut. Nur merkten die Spieler bei Riven dann, also A, brauchte man 4 DVDs, die man ständig wechseln musste. Und dieses Myst-Erfolgsrezept lässt sich nicht beliebig erweitern. Also die Rätsel, es war sehr ähnlich, es funktionierte auch noch als Spiel ganz gut, aber der Wiederspielwert ist gering. Wenn man es einmal gespielt hat, ist man ja fertig und man kann es nicht normal spielen, weil man alle Rätsel kennt und das intensiv alles erforscht hat. Dafür ist der Anschaffungspreis sehr hoch, sodass die Abwägung statt von unten eine neue Konsole oder hier ein neues Laufwerk muss ich mir auch noch kaufen. Das funktionierte bei Riven noch, aber dann spätestens bei Exile und den Nachfolgern ging diese ganze Franchise runter, weil die Spieler sagen, das leiste ich mir nicht oder ich kaufe es gebraucht und damit hat dann der Hersteller nicht mehr so viel davon. Die interaktiven Filme, hier Wing Commander 3 mit Mark Hamill in der Hauptrolle, also der Coup, das ein Spiel von Chris Roberts, den Hauptdarsteller von Star Wars, und die hatten ja durchaus noch einen guten Ruf in den 90er Jahren, gewinnt. Und der interessanterweise nicht bei LucasArts verpflichtet wurde. LucasArts fing ja auch, also war ja ein Spielehersteller, hatten aber nie ein Star Wars Spiel gemacht, weil George Lucas ihnen gesagt hat, macht mal Spiele, es muss nicht Star Wars sein. Es gab da mal, okay, da machten sie Rebel Assault und so, machten sie das ein oder andere schon. Aber sie haben sich nie um Star Wars gekümmert und die Konkurrenz kauft sich jetzt den Star Wars Hauptdarsteller auf. Das war schon ein besonderer Coup, sodass es eigentlich das bessere Star Wars Spiel war. Das Spiel war auch gut. Und war einerseits so ein Weltraumschießsimulation, also ein Weltraumsimulationsschießspiel, gekoppelt mit einer Geschichte mit Real-Time, Real-Life-Footage. Also sie nahmen die Schauspieler auf, die dann, also über mehrere Stunden wurden aufgenommen, an den entsprechenden Sequenzen abgespielt wurden. Das ist 94 Wing Commander 3 und Teil 4 wird dann auch, das werden die Spiele mit den größten Produktionskosten sein und also insgesamt dann doch eine erfolgreiche Reihe. Real-Time Strategy hatte ich schon erwähnt von Dune 2, fängt mit Warcraft Command & Conquer an, ist glaube ich am Donnerstag, glaube ich, Strategiespiele in der Klassikervorlesung. Ages of Empire und Starcraft werden dann so die Meilensteine sein, an denen sich dieses Genre messen lässt. Bis heute sind das die besten Exemplare ihres Genres, die jetzt im Grunde nur noch aufgefrischt werden. Die Grafik wird natürlich besser, sie kriegen jetzt besser echtes 3D und so hin durch die Grafikmöglichkeiten. Aber spielmechanisch ist dieses Genre Ende der 90er Jahre definiert, da passiert dann nicht mehr viel. Andere Einheiten, andere Narrationen, andere Moves, aber es ist ziemlich optimal, was auch einer der Gründe ist, dass es dann zum E-Sport wird. Also das löst dann in Korea den E-Sport-Boom aus, gerade StarCraft 1. Aus ganz verschiedenen Gründen ist es so ein Nationalsport. Neben Taekwondo ist irgendwie StarCraft das, was in Deutschland Fußball ist. Also kleine Kinder träumen davon, StarCraft-Profis zu werden, so wie sie hier davon träumen, Fußball-Profis zu werden. Weil sich aus historischen und technischen Gründen in dieser Zeit der PC-Spielemarkt in Südkorea liberalisiert hat. Diablo als Action-Role-Playing-Game wird Blizzards Position auf diesem Markt dann stärken, also dass sie eben nicht nur ein Real-Time-Strategy haben, sondern eben auch ein Action-Role-Playing-Game, was dann natürlich dann auch in so ein Role-Playing-Game wie World of Warcraft führt. Und Blizzard als Firma, die robuste Spiele macht. Also die machen nicht viele, aber die, die sie machen, die machen sie sehr gut. Den Ruf festigt, von dem sie ja bis heute gut leben können. Wenn sie ein Spiel machen, das dauert, aber dann kommt was raus, was dann auch Freunde findet. Diablo 1 war noch gar nicht so der große Hit, dann Diablo 2 wird dann so das eigentlich auch wieder Genre definieren für Action-Role-Playing-Games sein, sodass sie danach nur noch Diablo-Klone haben, die diese Formel irgendwie kopieren. Auch PC-typisch, PC-Spiele sind Simulationsspiele, die auch auf Konsolen so nicht funktionieren würden. Dungeon Keeper als so ein das Gegenteil davon, also dass sie mal, das ist oft so 90er Jahre typisch, wie wäre es eigentlich, wenn wir mal den Bösen spielen? Also sie sind nicht das Heldenteam, was den Bösen im Dungeon besiegt und den Schatz mitnimmt, sondern sie bauen einen Dungeon auf, wo dann Helden reingehen, die sie besiegen müssen, damit sie ihre Orks und ihre Monster füttern können, ihre Fallen ölen und dafür sorgen, dass dieses Dungeon am Laufen bleibt. Irgendjemand muss sich ja um die Infrastruktur kümmern, dieser ganzen Gerätschaften, wo die Helden dann immer sich dann beweisen müssen. Und das ist so eine interessante Prämisse, die im Grunde genommen aber zu einem ganz normalen Wirtschaftssimulationsspiel führt, nur dass sie sich halt um Monster kümmern und die müssen dann ab und zu auch mal den Verliesboden beschmutzen, damit das alles ein bisschen siffig bleibt. Und das Gegenteil von dem, was man von SimCity kennt oder von sowas wie Anno, wo sie halt das Dorf aufbauen müssen und Handel treiben. Da gibt es Kampfsequenzen, aber die sind in Simulationsspielen nicht vordergründig die Hauptmechanik, sondern nur ein Teil der Politik mit anderen Mitteln. 97 kommt mit Grand Theft Auto erstmal so ein Top-Down-Shooter, also es ist mehr so ein Actionspiel mit moralisch zweifelhaften Charakteren, was natürlich dann in Deutschland sofort Moral Panic auslöst. Oh Gott, man spielt mal einen Kriminellen. Hat mal jemand an die Kinder gedacht und dann geht's wieder los. Das ist erstmal GTA 1, das wird dann umso schlimmer, je realistischer die Darstellung wird. Ist natürlich ganz im Sinne seiner Zeit der Gangsterfilme, in denen ja auch in den 90ern mal ausgelotet wird, auch im Actionfilm. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man als Protagonisten mal so halbseitige Figuren nimmt, die eben nicht einfach die tollen Helden, so diese Schwarzeneggers und Stallones, die moralisch integer, vielleicht vom Schicksal gebeutet, aber immer auf der richtigen Seite stehen, sondern was machen wir eigentlich so Tarantino-mäßig, wenn wir mal den Kleinkriminellen und den mittleren Kriminellen folgen? Und das ist mit GTA gut gelungen und löst dann, also hier noch nicht, aber diese GTA-Klone kommen dann ab GTA 3, aber einfach mal ein Figurenwechsel. Man ist als Spieler zwar der Held seines Spiels, aber nicht unbedingt der Held der Narration. Und das löst bei vielen Menschen große Besorgnis aus, weil ja die Identifikation des Spielers mit seiner Spielfigur ungebremst bei Computerspielen vonstatten geht, weil man sie ja selber steuert. Bei Filmen kann man sich empathisch trennen, bei Spielen, so die Annahme in dieser Zeit, gelingt das nicht. Deswegen muss man umso stärker darauf achten, was man hier vorsetzt, weil der Spieler sonst, ne, Realitätsverlust, das Thema der 90er, rausgeht und sagt, Autostehlen ist eine echte Option, wieso habe ich daran noch nicht gedacht? Ich habe es ja gesehen, wie es geht und schwupps, wir eine ganze Stadt voller Kleinkrimineller haben. Das war die Sorge, ganz berecht, also ganz, ganz ernsthaft wurde das so vorgetragen, bei Shootern ganz ähnlich. In Spielen, in denen Gewalt die einzige Form der Konfliktbewältigung ist, lernen Spieler, also qua automatischen Übertrag, wenn sie rausgehen, dass man sich am besten auf die Nase haut oder am besten eine Waffe zückt, weil das ja immer erfolgreich ist. Da wird man in den Spielen ja für belohnt. Also diese Wirkannahme, die wird in den 90ern aufgebaut, weil die Spiele neue Szenarien hatten, neue Spielmechaniken und eine realistischere Darstellung, sodass man nicht mehr auf Pixelklumpen schießt, sondern auf erkennbare Polizisten oder so, oder auf erkennbare Autos. Das löst die Sorge aus, die ich ja letztes Mal auch schon mal angesprochen hatte. Und natürlich, das Szenario ist realistisch. Also es ist eben kein fantastische Welten, wo sie gegen irgendwelche Orks kämpfen, sondern sie sind in so einem Großstadtmilieu, was eindeutig als New York oder Los Angeles erkennbar sein wird. Und auch hier kann der Spieler dann ja nicht mehr zwischen Realität und Spiel unterscheiden, weil er ja alles spricht dafür, dass das hier eine Simulation ist und den Leuten Sachen beibringt, wie ein Fahrsimulator. Sie lernen hier, wie sie sich zu verhalten haben in einer Großstadt. Ja. Deswegen Thief ist ja nicht ganz so kritisch, mittelalterlich, also eher so ein Steampunk-ähnliches Setting, wo es halt Techniken gibt, aber man weiß nicht so richtig, wie sie klappen. Und ihre Aufgabe ist es, stealthig da durchzugehen und Missionen abzuschließen. Im Gegensatz zu Metal Gear Solid halt mit einer anderen Mechanik und hervorragend gemacht. Also wenn Sie es mal spielen, was dieses Spiel an spielmechanischen Möglichkeiten Ihnen eröffnet, das finden Sie bis heute in kaum einem Spiel so gut umgesetzt. Halt die Grafik, da merkt man dann deutlich seine Zeit, aber von der Spielmechanik funktioniert das immer noch hervorragend. Baldur's Gate schafft es im Alleingang, die Computerrollenspiele wieder zu beleben. Also es gibt die Action-Rollenspiele, die ähnlich wie die Action-Adventures die Adventures abgelöst haben, haben die Action-Rollenspiele die Rollenspiele abgelöst, weil man dann das langweilige Rollenspiel auch verzichtet man und man kommt gleich zur Sache. In so einem Diablo, da gibt's halt Kampf, Loot, Hack and Slay und da gibt's diese ganzen, du musst dich so benehmen und du musst deine Zauber lernen und das Ganze braucht man nicht, da geht's immer gleich zur Sache. sodass die Rollen, Computerrollenspiele in den 90ern verschwinden und durch Baldur's Gate einfach durch BioWare im Alleingang wieder hervorgebracht werden und bis heute ja auch von BioWare immer neue Titel daraus gebracht werden in diesem Genre, sodass man inzwischen das wieder als stabiles Subgenre oder als stabiles Genre, sogar ludisches Genre etabliert hat. Das macht Baldur's Gate. Sie kaufen sich die Lizenz von Dungeons & Dragons oder Advanced Dungeons & Dragons, was ja seit den 70ern so aufgebaut wird, und haben damit, ohne dass sie viel nachdenken müssen, schon eine getestete, balancierte Spielmechanik. Man weiß einfach, welche Werte welche Waffen haben, wie viele Items welche Punkte erhöhen, ohne dass das Spiel völlig aus den Fugen gerät. Also, dass sie sich den ganzen Testaufwand sparen konnten und die ganze Energie in Narration, audiovisuelle Darstellung stecken konnten, eben Schreiben von Geschichten, so dass man ein gutes Spielerlebnis hatte und, also als Rollenspieler, und gleichzeitig auch noch eine gute Story, und das Spiel passte einfach in seine Zeit und war auch, hat dann auch seine Zielgruppe gefunden. Ein interessanter Titel ist Outcast von 99, der, ist ein französischer Hersteller, der versucht, einerseits ganz neue Wege zu gehen mit einer unglaublichen technischen Innovationskraft. Also was Sie hier sehen, das sind so voxelbasierte, heute heißt das Heatmaps, also Terraingenerierung. Sie haben Echtzeitschatten, Sie haben Anti-Aliasing, Sie haben einen symphonischen Soundtrack, Sie haben realistische Wasseroberflächen, die sich kräuseln. Würden Sie sagen, boah, alles geschenkt, hatten wir anderen, hatten das auch. Ja, aber Sie haben keine spezielle Grafikkarte benötigt, weil das kam halt in der Zeit gerade raus, das ist bei denen noch nicht so durchgekommen. Die haben das alles über den Prozessor laufen lassen und dazu noch eine interessante Story, die so ein bisschen an Stargate erinnert, in einem Open-World-Action-Adventure. Auch das war in der Zeit, also GTA 3 war halt noch nicht raus und Shenmue auch noch nicht. Das war in jeder Hinsicht innovativ mit einem kleinen Problem. Es lief nur auf Rechnern der allerneuesten Generation und die meisten Spieler konnten dieses Spiel einfach nicht spielen, weil ihnen die technischen Voraussetzungen fehlten. Sodass es nicht den Erfolg hatte, den es haben sollte, und die Firma ging pleite und also die Infogrames, die das dann rausgegeben haben, also haben Millionen in das Marketing gesteckt und das nicht eingespielt. Das Spiel verschwand, ist eigentlich eines der innovativsten Spiele Ende der 90er Jahre, aber setzte nicht auf Standards. Und dass dieses Spiel zeigt, wie wichtig es ist, dass man sich an Konventionen hält, die in der Industrie gerade herrschen, weil, also insbesondere Hardware, man kann nicht einfach davon ausgehen, Spieler kaufen sich ja einen neuen PC für mein Spiel. Das tun die nicht. Ganz im Gegenteil, sie kaufen das Spiel nicht, weil sie lesen, es ruckelt, hat Aussetzer und der Soundtrack klappt nicht. Man muss die Grafik auf minimal stellen, damit man es auch spielen kann. Und das war natürlich nicht in dem Sinne. Aber wenn Sie eine Perle suchen, die man eigentlich, also inzwischen gibt es sie wieder bei Good Old Games, dann gab es, als man es dann spielen konnte, war die Hardware wieder zu alt, weil dann die ganzen Spezifikationen nicht mehr funktionierten. Also inzwischen können Sie es gut spielen, es gibt auch ein Remake. Wenn Sie eine Perle suchen aus der Zeit, kann ich Ihnen Outcast empfehlen. Typisches Genre auf PC sind die First-Person-Shooter. Und Sie sehen schon, die Anzahl der Spiele zeigen, PC ist das innovative Computerspiel-Dispositiv der 90er Jahre. Fast alle Genres werden hier vorangebracht, weil sich die Arcade, die ist am Ende. Also da gibt es auch keine Innovation mehr. Das ist, was man auf einer Arcade machen kann, ist weitgehend durch. Homecomputer sind mit Homecomputer vorbei und die Konsolen, die suchen sich gerade selber, die lösen sich gerade von der Arcade, kann man so sagen, sind aber wenig innovativ. Und die Innovation, ausgelöst nicht zuletzt durch DirectX, findet auf dem PC-Sektor statt. Also First-Person-Shooter für den Mauslook ein, dass Sie eben nicht immer wie bei Doom nur nach vorne gucken, sondern mit der Maus die Kamera einstellen können. Von Bungie 94 in Marathon, also das Bungie, was dann später Halo rausgibt, und auf dem PC, also von Windows, von Microsoft gekauft wird, bringt für den Apple Macintosh einen innovativen Shooter raus. Also Bungie hatte lange mit Apple zusammengearbeitet. Auch das erste Halo gab es auf Mac und PC, bis es dann eben aufgekauft wurde und die Mac-Version nicht weiter bearbeitet ist. Ich habe Ihnen aber die Folien schon gezeigt in der Shooter, glaube ich, Vorlesung. Also Quake und Half-Life mit dem hohen narrativen Anteil, Unreal mit einer innovativen Engine und dann später auch mit diesem großen Multiplayer, gerade in Unreal Tournament, in der Multiplayer-Sektion. Counter-Strike als Tactical Shooter, als Mod von Half-Life, bis heute ja eines der bekanntesten und berüchtigsten in den Medien First-Person-Shooter-Spielen. Das führte dann zu solchen LAN-Partys, die in den 90ern musste man die Computer halt noch bewegen, das mit dem Internet und Spielen, das funktionierte noch nicht so gut. So dass sie hier typische, da war das ganze Wochenende, gingen die Leute dann irgendwie LAN-Party spielen und File-Sharing, das fand hier natürlich auch statt. Ultima Online hat aber auch, haben wir schon erwähnt, das sind Online-Rollenspiele, die 97 losgehen und ihre eigenen Protokolle dann brauchen, da hatte ich ja letzte Woche schon was zu gesagt. Das ist alles in den 90ern. EverQuest als bis heute bestehender Vorläufer von World of Warcraft, also als Vorläufer dieser Massive Multiplayer Roleplaying Games, die seine eigene Community hatten, seine eigene Fangemeinde. Und es gibt's noch, aber wurde dann von WoW 2004 eigentlich komplett überrannt, was so die Nutzerzahlen angeht. So. Das ist das Dispositiv PC. Wir machen dann in der nächsten Woche noch weiter 2000 bis 2004, weil sich da wirklich einiges getan hat noch. So dass wir dann immerhin noch so 10 Jahre ungefähr vor der Jetztzeit diese Vorlesung beschließen können. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.